Schön. Er ist Herr und er bleibt auch der Herr. Er ist der König aller Könige, unser Herr Jesus Christus. Und ich rühme und preise die Güte des Herrn. Halleluja. Heute machen wir uns Gedanken, wie funktioniert echte Liebe? Und was ist so echte Liebe? Ich möchte an dem anschließen, was wir am Sonntag gehabt haben. Die Macht der Liebe, diese große Macht Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Aber wie funktioniert jetzt diese Liebe? Wie greift diese Liebe? Wie wird sie reell in unserem Leben? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und der Mensch braucht Liebe. Der Mensch sehnt sich nach Liebe. Und alles, was sein Leben ausmacht, ist Liebe. Er ist auf Liebe angelegt. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Du darfst also hier noch kommen bis Mitte Oktober und dann ziehen wir aus. Wir haben schon Räume in der Ollenhauer Straße 15, das ist am U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz, ein paar hundert Meter weg, also kann man gut zu Fuß erreichen, oder da geht sogar für andere, die nicht laufen wollen, für 300 Meter ein Bus. So, nur nebenbei. So, wir werden umziehen, das ist schon fest, am 28. Oktober, so Gott will, denn Freitag möchte ich dort die Gottesdienste anfangen, mit Gottes Hilfe, einfach neu durchstarten. Neues Gebiet, neue Herausforderung, was auch so immer ist. Aber jetzt darfst du noch hierher kommen, und zwar regelmäßig. Und regelmäßig und nicht, wenn irgendwas Besonderes ist. Und dieses Besondere wird nicht geben. Billy kann nicht kommen aus gesundheitlichen Gründen. Deshalb fallen alle Veranstaltungen mit Billy hier bei uns aus. Also, aber der Maturis ist noch da und der Herr Jesus auch. Und ihr könnt jederzeit kommen. Und die sind aktiv und die arbeiten auch. Die können auch was. Und genauso viel wie andere auch und vielleicht sogar noch mehr. Nur nebenbei. Denn, weißt du, ein Evangelist, der hat 20 Predigten, das predigt durch die ganze Welt. Ein Pastor, der muss hunderte von Predigten haben, denn die Leute sitzen ja da und die hören ihm zu und der muss immer was Aktuelles haben und der muss immer die Probleme der Leute ansprechen. So, und da kann nicht immer überall das Gleiche predigen. Deshalb man wundert sich, warum manche Evangelisten ganz frei reden. Warum? Weil die das schon auswendig können im Schlaf. Die können einfach nur Schallplatte auflegen, das läuft ab, wie in aller Liebe, ich weiß es. Ich kenne Evangelisten, die haben für ganz Deutschland 28 Predigten und die schreiben ganz genau, in welcher Region sie gepredigt haben, damit sie das nicht dort predigen, sondern in Norddeutschland, wo die anderen nicht hinkommen. Aber man weiß es so. Nur nebenbei, die Gottesdienste hier am Freitag wird das Thema sein, Hoffnung, die uns Kraft gibt. Samstag wird das Thema sein, Lebe im Frieden Gottes. Das ganze Thema im Monat September habe ich Harmonie mit Gott. Lebe in Harmonie, lebe ausgewogen, gleich in Balance mit Gott, mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe. Also lebe im Frieden Gottes. Und dann am Sonntag werden wir über das Thema sprechen, was macht mich komplett gesund? Komplett. Also nicht nur, dass irgendwie kleine Besserungen sind. Nein, Gott will uns komplett an Haaren und an Nieren und an Zehen heilen, einen Zehen heilen. Ja, Gott will uns komplett heilen. Und zwar diese komplette Gesundheit. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen, dass er komplett rundum, around gesund ist. Wie wird man komplett gesund? Und ich weiß es. Du kannst mittendrin im Sturm glücklich sein, geborgen sein, Frieden haben, glücklich sein. Ja, deshalb herzlich eingeladen. Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, der 28. September, lass los. Den versteckten Zorn. Weißt du, du kannst auf manche böse sein. Böse auf den Pastor, böse auf die Gemeinde, böse auf den Mann, böse auf die Frau, böse auf die Kinder. Du bist äußerlich böse, bist nett, du dienst ihnen und bist aber, du bist grantig. Weißt du, was grantig ist? Das ist so bayerischer Ausdruck. Grimmig. So, dieser versteckte Zorn, wie wird man das los? Das ist eine komplette Botschaft, hat ein Hund gehört auch dazu, zu dem Projekt Heilung. So, und da wurde Billy, hätte kommen sollen, außer Donnerstag und Montag, Freitag wird das Thema sein, wie bekommt man seine Heilung? Die Heilung, du, da kann dir kein Mann oder keine Frau geben, das kann nur der liebe Gott dir geben. Wir glauben nicht an Glaubensheilungen, sondern wir glauben an göttliche Heilung. Gott muss den Kranken heilen, dann ist man gesund. Wenn du glaubst und so weiter, wenn der Glaube aufhört, nachlässt oder schwach wird oder in Frage gestellt wird, dann hört auch die Gesundheit auf. Aber wenn Gott dich angerührt hat, dann kann das kommen, was da will. Da bleibst du gesund und gedeihst und entwickelst dich. Am Samstag, den 1. Oktober, wird das Thema sein, Heilung und bleibende Gesundheit. Gehört auch dazu, wenn Gott dich heilt. Das Wunder, was ich bei uns zu Hause erlebt habe, bei meinem Vater, der ist von seinem Herzen geheilt worden, da hat er gearbeitet und dann hat er Hämorrhoiden gehabt. Und da hat er gebetet und gefastet und rumgemacht und es ist nicht besser geworden. Und dann hat er den Herrn gefragt, Herr, warum geht es nicht mit Gesundheit? Das eine Mal hat wunderbar geklappt, aber das zweite Mal klappt es nicht. Dann hat Gott gesagt, ich handle nicht nach Schablone und lass dir an meiner Gnade genügen. Lebt damit. Und wir müssen manchmal lernen, mit Dingen zu leben, die uns gar nicht passen und schmecken und gefallen. Und so Heilung und bleibende Gesundheit, das gar nicht mehr dramatisieren. Und das Problem war dann bei meinem Vater, nicht das Problem, sondern die Lösung, als er aufgehört, alles dagegen zu machen, anzukämpfen, Pillen zu nehmen, sich beten zu lassen und für sich beten zu lassen, ist plötzlich besser, besser, besser und irgendwann war es weg. In dem Moment, wo du kämpfst, das Problem wird immer größer. Kämpfe und du hast Ärger. Lass die Dinge los. So, und dann am Sonntag, an dem Sonntag, am 2. Oktober, werden wir das Thema von der Botschaft Jesu, Jesu hat eine versteckte Botschaft, du musst hinter den Kulissen hören, so zwischen den Zeilen lesen, auch bei Jesus, was er sagt. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber was ist das alles? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. So, die Macht der Liebe, was ist das? Jeder Mensch braucht Liebe, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Das ist die Botschaft, die mich heute bewegt und beschäftigen möchte. Die Beatles haben 1967 ein schönes Lied gesungen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. All you need is love. Also alles, was du brauchst, ist Liebe. Und diese Botschaft möchte ich irgendwie aufarbeiten. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Von wem auch immer. Ist ja nicht gesagt. Auch die Beatles haben nicht gesagt. Die Beatles haben da natürlich meditiert und die waren da in Ashram irgendwo und haben von dort diese Botschaft mitgebracht. Aber in dieser Botschaft steckt so viel drin. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles, was die Welt braucht, ist Liebe. Es kommt nicht auf die großen Taten an oder auf das große Geld oder Luxus oder Erfolg. Nein, alles, was du brauchst, ist Liebe. Du brauchst auch nicht nur Gesundheit. Was nützt dir deine Gesundheit, wenn du keine Liebe hast? Was nützt dir der Wohlstand, was um dich herum ist, wenn du keine Liebe hast? Alles, was so ein Kind braucht, ist die Liebe, die Zärtlichkeit. Der Mensch braucht Liebe. Und was ist Liebe? Weißt du, es ist nicht nur Schmusen, es ist nicht nur Streicheln, es ist nicht nur einfach gutes Benehmen. Was ist Liebe? Liebe kann man nicht kaufen. Du kannst Sex kaufen, aber du kannst Liebe nicht kaufen. Du kannst auch Liebe nicht verdienen. Du kannst auch Liebe nicht einfordern. Du musst mich lieben. Verstehst du? Die Frau kann nicht zum Mann sagen, der Mann zur Frau, du musst mich lieben, du hast mich geheiratet. Verstehst du? Oder die Kinder können nicht sagen zu den Eltern, ihr müsst mich lieben, ihr habt mich in die Welt gesetzt. Ja, wir können die Liebe nicht erzwingen. Kein Mensch kann Liebe erzwingen. Erpressen, und diese erpresste Liebe, die ist bitter. Mit einem bitteren Beigeschmack. Liebe ist ein Geschenk. Ich kann es nur empfangen und auspacken. Liebe von einem Menschen, die Liebe von einem Gott oder von Herrn, unserem Heiland, das ist ein Geschenk, das kannst du annehmen oder nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt kannst du es akzeptieren oder nicht, kannst es bleiben lassen. Der Mensch bekommt von Menschen nicht immer das, was er braucht. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Weißt du, diese bedingungslose Liebe. Und ich glaube nicht, dass es irgendwo einen Menschen auf diesem Planeten Erde gibt, der einen bedingungslos liebt. Glaube ich nicht, dass es so diesen gibt. Verstehst du? Absolut einfach. Außer Gott. Und selbst viele verstehen diese Bedingungsliebe Gottes auch nicht. Die denken ja, da muss ich was verdienen, ich muss in die Kirche gehen, ich muss beten, ich muss fromm sein, ich muss an Gott glauben. Vergiss es. Ich will dir zeigen, wie man diese Liebe erlebt und wie man diese Liebe bekommt und wie man diese Liebe auspackt. Vieles, was hier auf dieser Welt nach Liebe riecht oder aussieht, ist nur Ersatz. Nur Ersatz. Und führt zum Ersatz oder zur Ersatzbefriedigung. Auf das wir uns konzentrieren. Und eigentlich, wenn du das, was du hier unter Liebe verstehst und glaubst, denk nur zwischen Mann und Frau, ist Lust. Die Liebe ist nur Lust. Man hat Freude aneinander, aber was ist dann, wenn der Spaß aufgehört hat? Was ist dann? Weißt du, Liebe ist mehr als Sehnsucht, als Verlangen nach dem anderen Geschlecht, nach dem anderen Menschen. Weißt du, vieles, was wir unter Liebe hier in dieser Welt entdecken und sehen und erkennen, ist Angeberei. Da fährt man einen Sportwagen, da macht man dies und da macht man jenes, verstehst du? Tolle Autos, Reichtum, hat viel Geld oder Alkohol oder dann dieses Genuss, dieser Genuss, ist alles nur Ersatz für das, was man sagt, Liebe. Weißt du, Und man frisst sich den Kummer in sich, wenn man diese Liebe nicht bekommt. Man ist unzufrieden. Viele sind gierig nach Liebe, machen alles für den anderen und denken, ich muss etwas tun, ich muss diese Liebe verdienen, ich muss brav sein, ich muss nett sein, ich muss lieb sein. Und selbst wenn du das nicht bewusst machst, aber unbewusst wird gemacht. Man denkt, ich muss die Liebe verdienen. Dann machen sich die Frauen schön, die Männer scheffeln das Geld oder was auch immer, verstehst du, denken, die Liebe muss verdient werden, irgendwie durch Leistung oder auch Gott gegenüber. Viele haben die Liebe nicht verstanden, was die Liebe Gottes ist. Wir haben gesungen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und diese bedingungslose Liebe, auch viele denken bei Gott, diese Pharisäer, fromme religiöse Menschen, ich muss auf den Knien rutschen, ich muss beten, ich muss singen, ich muss loben, ich muss danken, damit ich meine die Liebe Gottes bekomme in meinem Leben oder seine Aufmerksamkeit verdiene oder geliebt werde. Andere treiben Sport und sind aktiv, um geliebt zu werden, damit man sagen kann, guck mal, das ist ein Athlet, das ist eine Kanone. Oder wie wir diese Leute bewundern. Weißt du, wir haben andere Begriffe und denken, ich werde bewundert, ich werde anerkannt, ich werde geehrt. Andere sind krank, auch nur wegen Liebe, um Mitleid zu bekommen. Verstehst du, wenn sie kein Mitleid mehr bekommen würden, würden sie gesund werden. Und deshalb, wir tun manchmal eine Sünde, indem wir manche kranke Leute bedauern. Ach du Armer. Nein, wir sollen aufhören, Leute zu bedauern. Wenn Leute krank sind, sind sie krank. Aber nicht bedauern, dann ist es wohl, verstehst du? Man bedient sie, man betätschelt sie, man kümmert sich um sie und die genießen das. Das ist ja toll. Wie im Schlaraffenland. Mitleid. Das machen viele. Weißt du, und nützen das aus. Und um Liebe zu bekommen. Ich weiß das, mein Fuß, verstehst du? Wenn ich Leberwurstbrot gegessen habe, da hat er ständig am Fuß geschubst und geguckt und die Nase lief und hat ganz lieb geguckt, dass es mir das Essen vergangen ist, dass ich gesagt habe, ich muss dem auch noch einen Krümel runterfallen lassen. Verstehst du? Liebe durch Bettelei. Mitleid ist Bettelei nach Liebe. Menschen nutzen alles. Putzen sich aus, parfümieren sich, stylen sich, um ein bisschen Liebe zu erhaschen, Anerkennung zu erhaschen. Auch das ist so ein Ersatz für Liebe, Anerkennung, Ehre, Achtung. Wir Menschen haben so eine Suchtdynamik entwickelt. Wir sehnen uns irgendwie nach Liebe. Ich denke, wenn man attraktiv ist, zurzeit läuft es im Fernsehen oder Radio, glaube ich, so eine Aktion. Also, welche Leute große Probleme haben, die Dicken. Die Dicken haben Probleme, weil sobald du dick bist, bist du nirgendwo mehr anerkannt. Oder bist du verachtet, oder bist du faul und. Weißt du, und deshalb, man möchte schlank sein, um Liebe, Anerkennung zu bekommen. Auch das ist ein Suchtsyndrom. Suchen nach Liebe. Sucht kommt von Suchen. Ich suche nach irgendetwas verstärktem Selbstwertgefühl, wird aufpoliert, um aufzufallen. Besondere Kleider, exotisch, verstehst du? Leben, das Äußere führt aber nicht zur tieferen Befriedigung, nach dieser Sehnsucht. Ich will geliebt werden. Wer liebt mich? Bedingungslos. Wer liebt mich bedingungslos? Der ganze Glimmer ist eine optische Täuschung. Jetzt geht ein prominentes Ehepaar auseinander, waren 2 Jahre verheiratet, verstehst du, einige Kinder adoptiert, verstehst du, und die gehen auseinander. Und man dachte, das ist das Idealpaar für Hollywood und so weiter, was da war. Und was war? 12 Jahre? Was sind 12 Jahre vom Leben eines Menschen? Und wir tun die armen Kinder, die sie adoptiert haben, auch einschließlich ihre eigenen Kinder. Weißt du, man hat alles gemacht, 2 Brüste sich aboperiert, amputiert, verstehst du, um Angst nicht so zu sterben wie die Tante oder die Mutter an Brustkrebs. Was die Leute so alles machen, nur um aufzufallen, um geliebt zu werden, um populär zu sein, auch dieses Populärsein, Ansehen zu haben, im Rampenlicht zu stehen, auch das ist Sehnsucht nach Liebe. Und schau die Superstars in dem Augenblick, wo keiner mehr applaudiert und ihnen zuklatscht, sind sie tot. Sind sie luftleer. Ist ihnen die Puste ausgegangen. Haben sie nichts. Weißt du, da fallen sie ein tiefes Loch, wenn sie diese mediale Beachtung auf allen Kanälen nicht mehr haben. Fallen Sie ein tiefes Loch. In dem ganzen Erfolgsstreben und Leistungsdenken verbirgt sich ganz groß die Sehnsucht nach Liebe. Ich will geliebt werden. Was es auch ist. Die Pharisäer, sie wollen durch ihre Frömmigkeit die Liebe Gottes verdienen. Ich bete. Ich habe meine Andacht. Ich habe meine stille Zeit.
Verstehst? Was ich so alles anstelle, um von dem lieben Gott geliebt zu werden. Ich lebe rein, ich rühre nichts Unreines an, wie diese Pharisäer. Wer nicht weiß, dass Gott einen liebt und wer er selbst ist, sein Selbstwertgefühl nicht kennt, der wird sich und selbst und Gott und andere nicht lieben. Du musst zuerst mal dich selber entdecken, um die Liebe Gottes zu erkennen. Wer bin ich? Letztendlich, ich bin Dreck, Entschuldigung. Jeder, wir sind nur Klumpen Erde. Aber Gott hat mich gewollt. Ich bin von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist was Besonderes. Und wenn du weißt, ich bin von Gott erwählt, ich bin was Besonderes, du wirst auch ganz anders vorkommen. Verstehst du? Lauter Orden hast du dann, lauter Auszeichnungen, du bist was Besonderes. Deshalb auch die ganzen Funktionäre im Osten, verstehst du, wenn ich die Kommunisten da bei ihren Paraden angucke, weißt du, dekoriert, denen fehlt nur noch, dass der Rücken nicht dekoriert wurde. Lauter, und wenn ich solche Medaillen angucke, das kannst du am Checkpoint Charlie hier kaufen, das ist alles Plastik. Das ist alles Pappe letztendlich. Aber stolz, ich habe einen Lenin-Orden, ich habe diesen Orden, ich habe diesen Orden. Vergiss. Aber der Mensch will geliebt werden. Das ist die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Streicheleinheiten. Das sind diese moderne Formen nach Streicheleinheiten. Aber was ist, wenn das ausbleibt? Wenn du verachtet wirst? Und wir werden früher oder später irgendwann verachtet. Unbrauchbar. Gehören zum alten Eisen. Wir sind nutzlos, dann irgendwann sitzt man da auf Kosten anderer, muss man dann leben, wirst man versorgt werden. Wenn du keine Selbstachtung hast vor dir selber, kannst du auch keine Liebe Gottes erfahren. Und das kannst du aber nicht verdienen. Weißt du, vor sich selbst, viele versuchen sich selbst so rechtfertigen. Ich bin gut, ich komme aus gutem Hause, habe gute Bildung, gute Entwicklung, alles ist perfekt in meinem Leben. Aber auch das nützt nicht. Durch deine Vollkommenheit kannst du die Liebe nicht verdienen. Kannst die Liebe nicht verdienen. Selbstachtung entsteht durch die Anerkennung Gottes. Der Geist Gottes fällt auf Jesus bei der Taufe im Jordan und eine Stimme vom Himmel erklingt, das ist mein lieber Sohn, auf den ich wohlgefallen habe. Das ist Liebe. Die Stimme Gottes vom Himmel. Stell dir mal vor, bei deiner Taufe, wenn das passiert, kommst du aus dem Tegeler See raus, verstehst du, und aus dem Wasser und plötzlich, das ist meine liebe Tochter. Das ist mein lieber Sohn, auf den ich mein Wohlgefallen habe. Was glaubst du, wie du dann gehst du wie ein halber Messias durch diese Welt. Von Gott gesandt, wie ein Prophet, wie ein Heiliger. Durch die Liebe Gottes wird man erst innen drin gesund. Die Menschen werden schnell gesund, wenn du die Liebe Gottes erfährst. Ich bin gewollt von der Liebe Gottes, Gott wollte mich. Es ist nicht der verklärte Blick, weißt du, eines Selbstverliebten, der nur seine Bedürftigkeit anguckt, ich Arme, ich Elender, Sünder, wer wird mich selig machen? Auch das ist nur Heuchelei, verstehst? Man kann sich so demütigen, und dass man sogar sich noch vor der Demut demütiger ist. Weißt du, dieser verklärte Blick, ich bin nichts, alles Herr bist du, aber das ist Lüge, verstehst du? Diese Leute, die alles Herr bist du sagen und singen und so weiter, die sind gar nicht so heilig, so ergeben. Zieh die mal ans Ohr, kneif die mal. Verstehst du, da wirst du sehen, wie die hochspringen, wie die verärgert sind, wie die eingeschnappt sind, wie die alles hinschmeißen, wie die Feuer spucken. Ja? Gott gibt uns ein Leben in Harmonie und es kommt zuerst mal von Gott, meine Lieben. Zuerst mal von Gott in aller Liebe. Und alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das alles, was du brauchst, die Beatles singen dann weiter, das ist alles in dir. Alles, was du brauchst, das ist alles in dir. Das musst du nicht suchen in der Kirche. Das musst du nicht suchen in der Natur. Das musst du nicht suchen in der Philosophie. Das musst du nicht suchen in Showbusiness oder sonst wo. Das alles, was du brauchst, ist in dir. Entdecke es. Die meisten haben keine Ahnung. Die suchen außerhalb. Die wandern durch die ganze Welt, in die Wildnis Kanadas, Alaskas, Sibiriens. Ja, die suchen. Alles, was du brauchst, ist in die Erwecke, die erste Liebe. Weißt du, das ist nicht die erste Liebe zum Heiland, sondern die erste Liebe, die überhaupt gewesen ist, dass Gott dich geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Erwecke die erste Liebe. Nicht, weißt du, bei deiner Bekehrung, das ist auch nichts, wo manche Leute sagen, das ist die erste Liebe. Das ist vielleicht die vorletzte Liebe, aber nicht die erste Liebe. Die erste Liebe ist, Gott hat mich geliebt. Gott hat mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Als ich kleines Liebe, diese Woche ist auch eine Woche der Demenz und Alzheimer. Und da hat eine Journalistin im Radio, habe ich gerade beim Herfahren gehört, die hat gelesen, und ihr Vater ist Demenz und hat Alzheimer und sagt, so viel Fröhliches, was wir jetzt erleben mit unserem Vater, das haben wir unser ganzes Leben nicht erlebt. Weißt du, und wenn ich so die Kindheit, schreibt die Journalistin oder sagt die Journalistin, die Kindheit, mein Vater hat sehr viel gelacht, war sehr spaßiger Mensch, sehr fröhlicher Mensch, aber dann durch den Krieg ist er sehr ernst geworden und bitter und enttäuscht und so weiter. Und jetzt ist er wieder der Alte, wie er als kleiner Bub war. So wie die Mutter mal beschrieben hat, wie er gewesen ist, lustiger. Und wir haben so viel Spaß über dumme Sachen. Verstehst du, was ist? Er wird wieder Kind. Er ist wieder Kind geworden. Und die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Weißt du, was das heißt? Nicht dumm und blöd, aber ihr solltet wieder fröhlich sein. Und die Kinder sind offen, sie wissen, Papa liebt mich, Mama liebt mich, sollte so sein zumindest. Und ich bin geliebt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So, was du brauchst, ist Liebe. Dieses ursprüngliche, diese erste Liebe. Erwecke die Liebe, die Gott zu Adam hatte. Und erwecke die Liebe, die vor dem Sündenfall war. Das ist diese erste Liebe. Da war die Harmonie. Gott kam abends im Garten spazieren. Adam, wie ging's dir heute? Hast du den Löwen gesehen? Hast du den Elefanten gesehen? Hast du das Krokodil gesehen? Was hältst du davon, von diesen Tieren? Und Adam gab den Tieren Namen. Er lebte in Harmonie mit Gott. Und erst als die Harmonie zerstört wurde, hat er sich vor Gott versteckt. Er ist vor Gott weggelaufen. Hat Gott nichts mehr getraut, hat Gott als den strengen Vater gesehen, pass auf, mein Lieber. Wie funktioniert die Liebe? Weißt du, in uns ist das Monogramm Gottes, dieser Schrei nach Gott. Oh Gott, so wie das der Hirsch im Psalm 42, wie der Hirsch schreibt nach Wasser, so schreibt meine Seele Gott nach dir. Ich dürste. Ich habe alles, was ich brauche, aber es dürst mich nach etwas Größerem, nach etwas Höherem, nach etwas Übermenschlichem. Und weiter heißt es hier in dem Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist diese Sehnsucht, was wir haben. Und wenn du Gott geschaut hast, dann kannst du auch den Teufel angucken. Dann weißt du, wie der Spitzbub aussieht. Dann weißt du, was er meint. Aber solange du Gott nicht kennst, fürchtest du dich schon vor Ameisen und Spinnen. Weil das sind alles Monster für dich, die dein Leben bedrohen. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann komme ich dahin, dass ich sein Angesicht schaue? Die Seele dürstet nach der Liebe Gottes. Und Gott ist mehr als nur ein Gedanke. Gott ist mehr als nur ein Gebet. Gott ist mehr als nur eine Idee oder ein Ideal. Weißt du, der Mensch ist ein Ableger Gottes. Sein Ursprung liegt in Gott. Und er will wieder zurück, da wo er herkommt, zu diesen Laichplätzen, so wie die Zugfische, Zugvögel, an ihren Laichplätzen. Wir wollen wieder zurück dorthin, wo wir herkommen. Was ist mein Leben? Dort möchte ich. Und dort laichen sie und dann sterben sie auch dort. Und der Mensch hat genau die gleiche Sehnsucht in sich selbst. Dieses Stück von diesem Hecht, nicht Hecht, Lachs oder anderem Tier, verstehst du? Er hat die Sehnsucht, ich. Und da ist kein Hindernis so groß. Und als ich in Norwegen war, ich war erstaunt. Weißt du, die springen da über Dings. Da kannst du die Forellen fast mit der Hand fangen. Aber die setzen alles dran und wenn sie einmal nicht durchkommen, dann kommen sie nochmals. Und ich habe mal ein Fischlein beobachtet dort, das hat so oft versucht, bis es endlich irgendwann erschöpft gegen den Strom geschafft hat, das Ziel zu erreichen. Und dann schwimmt es weiter und dann kommt das nächste Hindernis. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir wollen zum Ursprung unseres Daseins. Und sie wissen ganz genau, diese Lachse oder diese Wandertiere, die wissen ganz genau, dort ist mein Zuhause. Meine Heimat ist bei Gott, mein Zuhause. Mein Ich braucht das Du Gottes. Du brauchst eine Beziehung zu Gott. Mein Ich will das Angesicht Gottes schauen. David sagt, wann werde ich da hinkommen? Wie viel Stress, wie viel Kampf muss ich noch über mir ergehen lassen, bis ich das Angesicht Gottes schaue, bis ich das Ziel erreiche, bis ich das ewige Leben greife, erfasse. Gott hat uns gezeigt in Jesus, den Gekreuzigten, wie Gott ist. Also du möchtest Gott kennenlernen, die Liebe Gottes kennenlernen, schau den Gekreuzigten mal an. Schau dir den Gekreuzigten an. Guck mal den Mann mit der Dornenkrone, der am Kreuz hängt, zwischen zwei Schächern. Jesus sagte in Johannes 7, Vers 37, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und da wird der Hirsch sein Wasser, seinen Durst gestillt bekommen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott. Aber wie sieht Gott aus? Was für Farbe hat Gottes Gesicht? Wie ist Gottes Gesicht? Gottes Gesicht ist blutig, blutverschmiert, Dornenkrone, angespuckt, der Speichel geht runter. Die Gottesliebe, die wir suchen, ist die Liebe von oben, vom Himmel, aus der unsichtbaren Welt und funktioniert nur über Jesus. Wer mich sieht, sieht Gott, den Vater. Wer mich sieht, Jesus ist der Abglanz Gottes. Er ist im Tode unser Leben, das ist Jesus. Im Tod unser Leben, in der Not unser Helfer, im Krieg unser Friede, in der Krankheit, wenn du Jesus siehst, er ist unsere Gesundheit. In seine Wunden sind wir geheilt. Verstehst du, dir schneidet man das ab und da verstümmelt man dich und schau doch seine Wunden an. 39 Peitschenhiebe hat er bekommen. Und die Wissenschaftler sagen, es gibt 39 Wurzeln von Krankheiten und für jede Krankheit hat er einen Hieb bekommen, damit wir in seine Wunden geheilt sind und geheilt werden. Und wer seine Wunden sieht, diesen durchfurchten, zerfetzten Rücken, der wird heil. Er hätte nicht sterben müssen. Es war nicht nötig für ihn. Aber aus Liebe zu dir und für mich, als Stellvertreter, er sagt jetzt, du kannst nach Hause gehen und erzähl deinen Lieben, du hast einen Stellvertreter, der für dich in den Riss getreten ist, der für dich gelitten hat. Er ist in Krankheit deine Gesundheit, in der Schwachheit deine Kraft. Wenn du die Liebe Gottes sehen und erleben willst, dann musst du nur Jesus anschauen. Ganz einfach, Jesus. Schau doch Jesus an, diesen Gekreuzigten, den Gott dahingegeben hat. Nicht nur diesen verklärten, süßen, strahlenden Heiland, der in den Himmel abfährt. Nein, der irdische Jesus, der hier unter uns gelebt hat vor über 2000 Jahren. Wenn du Jesus siehst, dann vergehen dir deine Anfechtungen. Dann sagst du, Mensch, der hat viel mehr für mich ausgehalten. Dann vergehen deine Verletzungen. Du musst vorstellen, wenn ein Sünder verletzt wird, dahin verurteilt wird, der bekommt, was er verdient hat. So wie der eine Schächer gesagt hat, wir bekommen das, was wir verdient haben. Aber was hat der getan? Nix, der Gekreuzigte. Was hat er getan? Nix. Wenn du Jesus siehst, da heilen deine Krankheiten. Wenn du Jesus siehst, da fallen dir die Fesseln weg, was dich so bindet und so ja, einengt, dein Leben stört. Denn alles, was Jesus passierte, das wäre dir widerfahren. Denn er war der Heilige Gottes. Weißt du, er war so perfekt. Und da wird er verletzt, dieser perfekte, vollkommene, und zwar aus Liebe für dich. Und niemand zeigt größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und jetzt, du bist nicht ein Freund Gottes gewesen, bild dir nichts ein. Wir waren alles Feinde Gottes, Rebellen gegen Gott. Warum lässt Gott das alles zu? Verstehst? Und für seine Feinde lässt Jesus das Leben. Und er hat es für uns gestorben. Da waren wir noch alles Verbrecher, Entschuldigung. Sünder, Ganoven, Mafioses, selbstsüchtige Typen. Wir waren keine Heilige. Er ist für Sünde gestorben. Wir Menschen, die das alles kaputt gemacht haben, versaut haben in ihrem Leben. Alles, was er tat, tat er für dich. Er durchstand und er duldete alles für dich. Das ist Liebe. Er hat nicht machen müssen. Er hätte diese schmutzige, dreckige Erde nicht betreten müssen. Das hat er nicht nötig gehabt. Keiner, der liebe Gott oder der Vater, hätte nicht sagen, Jesus, geh du mal runter, guck ein bisschen nach Ordnung. Nein, er hat gesagt, ich mache das, weil diese Menschen mir zu wertvoll sind. Diese Menschen sollen nicht verloren gehen. Das soll nicht der Teufel kassieren. Jesus tat alles aus Liebe. Und ich sage dir eines, wenn du die Wunden Jesu einmal vernünftig im Glauben, im Geiste siehst, dann wirst du so wie der Thomas gesund. Da brauchst du keine große Anbetung, keine Musik, keine Predigt, keine großen Gesänge. Dann gehst du in die Knie, mein Gott und mein Herr, sagt dieser Thomas. Was hat er gemacht? Hat die Wunden Jesu berührt. Wenn du die Wunden Jesu in deinem Leben berührst, durch deinen Geist, durch deine Gedanken, dann sagst du zusammen, das ist, wie die Liebe funktioniert. Diese Liebe, die du nirgendwo bekommst. Deine Mutter, dein Vater, die würden dich über die Klinke springen lassen, wenn es nötig wäre. Verstehst du? Die opfern. Und die Kananiter wurden deshalb vertrieben, weil sie ihre Kinder opferten. Diesen Gott Moloch. Verstehst du? Und die Menschen opfern die Menschen. Ja, guck mal, die ganzen Politiker. Ach, wenn einer ausfällt, kommt der Nächste. Alles ist ersetzbar. Aber bei Gott bist du einmalig. Was extra, was Besonderes. Mein Gott, mein Herr, Jesus hat aus Liebe für dich und mich gekämpft. Er hat sich müssen. Er hat auch für dich aus Liebe gelitten. Hat sich für dich eingesetzt. Vater, oh, lass dir gehen, nimm mich. Als diesen Sündenbock. Als den Prellbock. Als den Stellvertreter. Nimm mich, Vater. Er hat sich für dich und mich aufgeopfert. Das ist Jesus. In Hesekiel Kapitel 16, Vers 6 und folgende Verse, eine interessante Geschichte, soll es zu Hause nachlesen. Da ist etwas, da wird uns gezeigt, wie die Liebe Gottes ist. Da heißt es, ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen. Da stehst noch nicht richtig mal abgenabelt. Und ich sprach zu dir, als du so in deinem Blut liegst, du sollst leben. Das ist Gott, der geht an diesem Findelkind vorbei. Das ausgesetzt, verlorenes Kind, liegen gelassen. Ein liegen gelassenes Menschlein, verstehst du so? Ich werde nicht vergessen, wir haben in der Gemeinde hier drüben jemanden gehabt, der ist aus dem Saarland gewesen, der Mutter hat einen Bund, aber die Mutter wollte nicht haben, dieses Kind in Zeitungspapier eingewickelt und unter der Waschtheke oder Waschschüssel gesteckt. Und da geht eine Schwester vorbei und sagt, das ist doch, da kommen Menschleinfüße raus, das ist ein Kind, hol das Kind und hat dieses Kind überlebt und ist, weiß nicht, der ist ziemlich alt geworden. So 70 Jahre ist er hier geworden. So, verstehst du, aber man hat ihn liegen lassen. Aber der ist ganz klein geworden. Ganz klein, verstehst du? Und was passiert? Überall abgelehnt, 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 weil die Mutter nicht angenommen hat und in seinem Blut ihn liegen lassen. Noch nicht einmal richtig abgenabelt. Ein Menschlein. Ich sprach zu dir, so, da du in deinem Blut lagst, du sollst leben. Und du bist herangewachsen, wie ein Gewächs auf dem Felde habe ich dich gemacht. Und ich wusch dich und du wurdest groß und schön. Und als deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare, aber du warst immer noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und ich sah dich an und siehe, das war die Zeit, da man dich um dich wirbt. Da breitete ich einen Mantel um dich herum und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und schloss mit dir einen Bund. Ich, der Herr, dein Gott, du sollst leben. Das ist Gott. Gott will, dass du lebst. Die Menschen wollen nicht, dass du lebst. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, dann ist ein Esser mehr. Verstehst du? Und dann ist Euro nur noch 50 Cent. Und wenn es noch ein paar kommen, dann sind es nur noch 10 Cent wert. Verstehst du? Denk drüber nach, was das Leben ist. Gott hat dich entdeckt, hat sich in dir verliebt. Und jetzt wirbt er um dein Leben. Das Einzige, was du zu der Liebe Gottes sagen musst und tun musst, ist nur Ja sagen. Herr, ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Mein Leben ist sowieso futsch. Mein Leben ist sowieso wertlos. Mein Leben hat sowieso keinen Sinn. Alles ist nur Theater, was ich tue. Und ich sage Ja zu deinen Wegen, zu deinem Plan. Das ist, wie ich die Liebe annehme und wie die Liebe Gottes anfängt, in mir zu funktionieren. Du musst nur Ja sagen, nur einverstanden sein, ihm erwidern und sagen, ja, auch wenn du nicht erwidern kannst, nur mit dem Kopf nicken, du musst ihm nur antworten, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihm dein Herz geben und dich ihm anvertrauen. Das ist alles, was du tun solltest, um die Liebe Gottes zu erfahren. Wie funktioniert die Liebe? Das ist meine Botschaft. Die Schöpfung besteht aus zwei Welten. Aus dieser Welt, was du hier siehst, diese irdische Welt, auch das, deine innere Welt, auch die gehört dazu. Und dann die unsichtbare, die ewige Welt. Also die Schöpfung besteht aus zwei Welten, also diese Überwelt und Unterwelt, also irdische Welt, in der wir leben. Und das beste Symbol haben wir im Tempel. Im Tempel gibt es das Heiligtum und das Allerheiligste, wo der Priester, der hohe Priester einmal im Jahr hinein darf und hinein kann. So besteht das Leben, so ist auch die Welt, so ist auch dein Leben aufgebaut, das Heilige und das Allerheiligste. Und wir müssen, bevor wir in das Allerheiligste kommen, das Heiligste durchgehen. Unser Leben der Heiligung, der Reinigung, an diesem Waschbecken vorbei, an dem Opferaltar, an dem Dankopferaltar, dem Brandopferaltar. Wir müssen an diese ganzen Altäre vorbeigehen, bis wir dann zu dem Allerheiligsten, zu diesem Gnadenstuhl Gottes kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Da über die Stiftshütte könnte ich mal andermal predigen. Zuerst einmal, es geht um äußerlich, dass du siehst, nicht das Äußerliche ist das Letzte, sondern das Innere. Das Innere, das Allerheiligste, wie es hier drin aussieht, so sieht es auch draußen aus. Wenn du hier drin schlampig, faul, wie auch immer bist, dann bist du auch äußerlich so. Dein Leben wirkt sich nach außen genauso aus, wie es innen drin ist. Dein Reden, deine Gedanken bestimmen dich. Das, was in deinem Herzen ist, das kommt raus. Ob du es willst oder nicht, da kannst du noch so Maske aufsetzen. Ich werde nie vergessen, wir haben Nikolaus mit uns bei unseren Kindern spielen, meinen Schwager spielen lassen. Der Schwager ist gekommen, hat sich als Nikolaus verkleidet und eine ganz tiefe Stimme. Und dann kommt er zu, glaube ich, Cornelius ist damals noch gewesen, dann kommt er so mit dem, und du, was hast du gemacht? Dann Onkel Harald, ich war ganz lieb. Verstehst du, hinter der Maske, auch wenn er die Stimme verstellt hat und so weiter, hat er sofort erkannt, das ist der Onkel Harald. Du kannst deine Stimme verstellen, deine Gebärden verstellen, du kannst sogar, ja, und du wirst erkannt. Du wirst erkannt an deiner Sprache, deine innere Stimmung. Weißt du, deine Stimmung sagt es, wie du innen drin, in welcher Verfassung du bist. Das, was aus dem Herzen kommt, heißt es, das verunreinigt den Menschen, vor allem wenn Gott nicht drin wohnt. Das menschliche Herz ist untröstlich, sehnsüchtig nach Liebe. Wer versteht mich? Wer kennt mich? Und weißt du, nicht einmal du selbst kennst dich richtig, wenn du ehrlich bist. Wir müssen ehrlich sein. Weißt du, wir spielen so viel Theater. Darum beten wir, betet der Psalmist, erforsche mein Herz, Gott, und sehe meine Gedanken, wie ich das meine, wie ich das alles so einordne, welche Prioritäten ich setze. Und wenn nicht, korrigiere mich. Sogar Gott muss unser Herz erforschen, nicht mit Röntgenstrahlen und Laserstrahlen, was weiß ich, mit ganz anderen Strahlen, mit den Strahlen des Heiligen Geistes. Und etwas Entscheidendes fehlt in unserem Herzen, weil Gott verloren gegangen ist, weil Gott verloren ist. Nur durch Gott können wir das wieder zurückerhalten, durch Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ohne der Gemeinschaft mit Gott kannst du die Sehnsucht deines Herzens nicht stillen. Ohne Gemeinschaft mit Gott kannst du die Sehnsucht deines Herzens nicht stillen. Du kannst machen, was du willst, du wirst kein Glück haben. Weißt du, du wirst kein Glück haben, denn der Mensch sehnt sich nach Liebe, nach einer geistlichen Heimat, nach Frieden und Freude. Er sehnt sich, weißt du, nicht, dass man dich ein bisschen kitzelt und ein bisschen reizt und ein bisschen, ja, in Stimmung bringt. Nein, du brauchst etwas, was dich glücklich macht, glücklich, was zu dir passt. Das ist, Glück kommt vom Deckel, eigentlich Glucken. Verstehst du? Du brauchst etwas, was in dein Leben deckt, was dich unter den Schutz bringt, was dich deine Welt in Ordnung bringt. Etwas, was auf dich wartet, so wie der Vater des verlorenen Sohnes, der wartet, bis der Sohn nach Hause kommt, der Lump, der alles verprasst hat, alles vertan hat, der sich erinnert, dort in der Fremde, mein Vater hat Brot gefüllt. Genau das ist unsere Situation. Der Junge weiß, ich darf jederzeit nach Hause kommen. Die Tür beim Vater ist offen und ich gehe nach Hause und ich will wieder, dass die Welt bei mir in Ordnung ist. Dort wartet er auf mich. Die Gott lieben und die Gott liebt, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Die Gott liebt und die Gott lieben. Die Gott liebt und die Gott lieben werden alle Dinge zum Besten dienen. Lass diesen Spruch zergehen. Also nicht nur ein schönes Wort, verstehst du, in der Bibel. Nein, was heißt das alles? Übertragen, ausgelegt, verstanden, was heißt das? Und nur, wenn wir Gott lieben, wenn diese Liebe Gottes in uns ist und von uns zu ihm, dann dient alles im Leben zum Besten, auch das Schlechte, auch das Negative. Dient zum Besten. Die Gott lieben, die ihn anbeten, denen dient alles zum Besten. Die Gott lieben, denen kann nichts schaden. Die Gott lieben, für die gibt es keinen Nachteil. Egal, wenn die noch so viele Nachteile haben, Gott macht aus den Nachteilen Vorteile. Aus dem Fragezeichen macht er Ausrufezeichen. Bei denen wird alles zum Besten werden. Gott verwandelt die negativen Situationen in positive Situationen, die Gott lieben und die Gott liebt. Beides gehört zusammen. Es reicht nicht aus, dass Gott mich liebt. Und das weiß ich. Aber Gott will auch geliebt werden. Petrus, hast du mich lieb? Verstehst du? Jesus wollte, dass Petrus ihn liebt, nicht ihn versteht und ihn, was weiß ich, huldigt. Nein, hast du mich lieb? Das ist die große Frage. Wie funktioniert die Liebe? Für die, die Gott lieben, gibt es nichts Schlechtes. Selbst das Schlimmste und Schlechteste, der Tod, das ist nur noch Erlösung für sie. Es gibt nichts Negatives. Für die, die Gott lieben, Für die verwendet Gott alles zum Guten, dreht alles um. Das ist die andere Seite der Medaille. Die, die Gott lieben, wird alles zum Segen. Denk nur an Josef. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es so gut. Guckt mal an, ich wäre heute nicht hier auf dem Thron. Ich wäre heute nicht König. Ich könnte euch nicht mit Brot versorgen, wenn Gott das Böse nicht zum Guten gewendet hätte. Gott wendet unser Schicksal. Aber da muss Liebe da sein. Und der Herr war mit Josef. Egal wo er war, im Gefängnis oder ja, als Sklave bei Potiphar. Und Gott hat alles zum Besten gemacht. Gottes Liebe funktioniert noch immer, indem er, wenn du ihn liebst, auch nicht verstehst, aber es wird alles zum Besten. Er steht zu seinem Wort, erfüllt sein Versprechen in deinem Leben. Gott meint immer gut mit uns. Gott meint immer gut, auch wenn die Menschen böse meinen. Weißt du, und die uns mit Dreck bewerfen, wenn sie uns bespötteln und belächeln und bemitleiden und was weiß ich, auch alles sagt. Nein, Gott meint es mit uns wirklich gut. Und wenn die dich alle so verlassen, weißt du, was das bedeutet? Du fliehst in die Arme Gottes. Stell dir mal vor, wenn dich alle lieben würden, da würdest du gar keine Sehnsucht nach der Liebe Gottes haben. Aber die Armen, die nichts haben, die sehnen sich nach Wohlstand, nach Reichtum, nach Versorgung. Der Reiche sagt nur, jo, was ist? Einem Reichen weißt du nicht einmal, was du schenken kannst. Einem Armen reicht schon ein Taschentuch, damit er seine Tränen abtrocknen kann. Verstehst? Dann denkt er, ach, sowas habe ich noch nie in meinem Leben bekommen. Und der Reiche, ach, mit solchen Fetzen, da will er mich glücklich machen. Die Liebe Gottes. Gott meint es immer gut. Es ist Liebe. Wenn es um uns geht, verstehst du? Gott hat immer Gedanken der Liebe, nicht des Leides. Auch wenn du Schmerzen hast, auch diese Dinge bringen dich näher zu Gott. Stell dir mal vor, du hättest keine Schmerzen, du würdest tanzen den ganzen Tag, du würdest Ausflüge machen, du würdest das Geld verplempern, du würdest alles Mögliche machen, aber weil du krank bist, du sagst, ich kann heute nicht, ich weiß gar nicht, ich muss vorsichtig, ich muss langsam tun, verstehst du? Und dadurch, dass du mehr auf dich dann schaust, die Krankheit bewegt eines, mehr auf den Körper zu achten, auf seine Gesundheit zu achten. Du, ich darf nicht alles essen. Puh, verstehst? Da haben wir schon alle, schon die Hilfe. Weißt du, Gottes Hilfe sieht ganz anders aus, als wir meinen. Gott hilft, indem wir einfach auf uns selber achten, weil wir sonst auf uns nicht aufpassen. Oh, jetzt kommt eine Grippe, kriege ich Schnupfen, das muss ich warm anziehen. Darf ich nicht alles machen, was ich möchte, verstehst? Jetzt plötzlich wirst du vernünftig. Und das ist, Gott benutzt die Krankheit, um dich vernünftig zu machen, dich logisch, zum logischen Denken zu bewegen. Die Liebe Gottes, ja. Weißt du, und wenn er dir was wegnimmt, dann will er dir was Besseres geben. Und ja, dein Leben ausfüllen auf irgendeine andere Art und Weise. In einem Lied heißt es, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Verstehst? Sollte ich meinem Gott nicht dankbar sein? Ist doch nichts als lauter Liebe, dass sein treues Herz sich regt, das ohne Ende hegt und trägt, die in seinem Dienst sich üben, alles Ding wird seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Verstehst? Alles ist Liebe. Sollte ich meinem Gott nicht danken? Danken für all das, was passt und was nicht passt. Gottes Liebe funktioniert. Auch wenn wir scheitern. Wir denken immer, Gottes Liebe funktioniert immer, wenn wir Erfolg haben. Misserfolg ist ein größerer Segen als Erfolg. Verstehst? Dann bilden wir uns nichts ein. Aber wenn du Misserfolg hast, du betest, du suchst den Herrn, du fragst, was machen wir falsch, wir verhalten uns vielleicht nicht richtig und so weiter. Wenn unsere Hoffnung zerbricht, Gott liebt uns immer noch. Wenn wir alle Hoffnungen verlieren, wenn die Leute uns weglassen oder verlassen, dann bleibt er noch und sagt ihnen, ich bleibe bei dir. Wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen, sagt der Herr. Seine Liebe zu uns funktioniert. Und ich sage dir, pass auf, das ist so schön. Ich möchte dich begeistern für die Liebe Gottes. Sie funktioniert, wenn du angefochten bist. Wenn du vom Teufel angegangen wirst. Wenn du anfängst zu zweifeln. Verstehst du? Und der Herr Jesus ist all diesen Leuten begegnet, die gezweifelt haben nach der Auferstehung. Denk darüber nach. Die Jünger, die hinter verschlossenen Türen sich versammelt haben. Die Emmaus-Jünger, da geht er sogar 2 Kilometer mit ihnen und mal Bibelstunde mit ihnen. Sollte Christus nicht leiden, muss das nicht alles passieren. Weißt du, Gott ist dir nahe, wenn du zweifelst. Nicht, wenn du glaubst. In aller Liebe. Versteh mal, du musst mal mich verstehen. Ich möchte dir das Evangelium predigen und dir nichts vorenthalten. Ich kann dir sagen, natürlich, glaub an den Herrn und du springst wie ein Gummiball. Aber nein, der Herr ist nahe, wenn du zweifelst, wenn du schwach bist, wenn du bedrängt wirst, wenn du traurig bist. Der Herr ist da. Dann kommt er mit seinem Taschentuch und trocknet die Tränen. Wie heißt es in Offenbarung im letzten Abschnitt? Und er wird abwischen all unsere Tränen von unseren Augen. Das wird doch herrlich sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und das kannst du jetzt erleben, das Allerheiligste heute schon erleben. Du musst nicht warten, bis du mal im Himmel bist. Du kannst jetzt erleben, in deiner Mansarde, wie Gott dir begegnet. Seine Liebe zu uns funktioniert, auch wenn wir am Ende sind, wenn wir nicht mehr können, wenn wir nichts mehr haben, wenn wir versagen, wenn wir nichts mehr sind, wenn wir nichts mehr wissen. Der ist da. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Gott bleibt treu. Und ich sage dir, er bleibt dir treu, auch wenn du untreu wirst. Verstehst du, er bleibt dir treu. Wir können mit diesem Liederdichter beten. Wir haben gesagt, lass mich gehen, aber hier habe ich noch ein anderes Lied. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Verstehst du, er muss uns Gnade schenken, dass wir stehen, dass wir beständig sind. In den nächsten Gottesdiensten, ich will versuchen, mit Gottes Hilfe zu zeigen, du kannst gar nichts, es sei denn, Gott hilft dir. In aller Liebe. Du kannst gar nichts. Dieser Liederdichter sagt weiter. Hier, gib mir Beständigkeit, dass ich stabil bin, dass ich nicht so wankelmütig bin, mich von jeder Lehre bewegen lasse und. Die Liebe funktioniert. Diese wahre Liebe Gottes funktioniert, weil Gott uns hält. Weil Gott uns nicht fallen lässt. Weil Gott uns nicht abschreibt. Weil Gott zu uns steht, weil Gott zu uns gut ist, weil er Gedanken des Friedens mit unserem Leben hat, weil er an uns glaubt. An dir glaubt wahrscheinlich keiner, aber Gott glaubt an dich. Du, in dir steckt noch was drin. Du hast noch Potenzial. Die Liebe Gottes funktioniert zu uns, weil er sich zu uns bekennt. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Gott bekennt sich zu uns vor Engel und den Geisteswesen und er vergibt auch uns. Und du sagst ja, woher weiß ich das, wie kann ich das wissen? Schau Golgatha an. Auf Golgatha hat er das vor 2000 Jahren bewiesen. Er hat bewiesen, diese unendliche Liebe. Wer Gott im Kreuz gefunden hat, der hat die Liebe Gottes gefunden. Ich werde nicht vergessen, diese Geschichte von Graf Zinzendorf, als er in Louvre in Paris ist. Er betrachtet das Bild des Gekreuzigten, wie der Heiland am Kreuz hängt. Und dann fragt er als siebenjähriger Bub, Papa, wer ist das? Dann sagt der Gekreuzigte, und Papa, was steht da unten, was hat er gemacht? Da steht es, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das war, wo sein Leben verändert wurde, als kleiner Bub. Da musst du nicht alles verstehen. Weißt du, wenn du nicht wirst wie ein Kind, das tat er für mich, der Gekreuzigte. Was tue ich für den Herrn? Ich gehe in die Kirche, singe meine Hymnen, meine Lieder, leite meine Gebete runter. Nein, Graf Zinzendorf fing an, Mission zu treiben, anderen Leuten zu erzählen, die Liebe Gottes. Wer den Gekreuzigten gesehen hat, du sollst dir, bevor du irgendwelche Bilder kaufst von irgendjemandem, kauf dir ein Bild irgendwo, wo du den Kreuzigsten so richtig zerschlagen, zerschunden, mit Dreck beworfen. Das ist so schmutzig, wie es nur möglich. Kauf dir so ein Bild vom Heiland, dass du siehst. Und das ist noch Gold. Diese Bilder sind noch vergoldet. Verstehst du? Kauf so ein Bild, wo der Heiland ganz schmutzig, ganz dreckig, ganz negativ am Kreuz hängt, hilflos, allein, ganz allein, verblutet, aus Liebe zu dir und mir. Oder geh in eine katholische Kirche. Oder geh in Bayern, mal mach Ferien in Bayern und geh mal den Kreuzweg. Verstehst du, diese Kreuzestationen und dort stehen die Leute und ich weiß es, verstehst du, ich wohnte eine ganze Weile in Bayern, ich weiß, da stehen die Leute am Kreuzweg und sagen, Herr, das dazu für mich. Du wurdest verraten, du wurdest verleugnet, du wurdest verlassen, du wurdest verkannt. Das dazu für mich. Und ich liege auf der Wiese und sonne mich. Weißt du, wenn du den Gekreuzigten gesehen hast, dann machen dir die Beschwerden des Lebens, die Widersprüche des Lebens dir nichts mehr aus. da bist du gelassen. Der sagt dann zu seiner Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so traurig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Weißt du, schau den Gekreuzigten an. Wie funktioniert die Liebe? Sei nicht so kompliziert. Dem Liederdichter der Liederdichter oder viele Liederdichter, die den Gekreuzigten besungen haben, heutzutage ist nicht mehr populär, da singt man die Starken, den Sieger, den Kämpfer. Nein, die Liederdichter früher haben den Heiland besungen, der gekreuzigt ist und gekreuzigt war. Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Verstehst du? Das war, was die Welt damals beeinflusst hat. Und das hat sie stark gemacht. Du musst deinem Liebhaber vertrauen, der sein Leben für dich gelassen hat. Gott weiß die Stunde der Hilfe und weiß, wer dir diese Hilfe und diese Rettung zuteil werden lassen kann. Dein Liebhaber, dein Gott, er wird deines Angesichts Hilfe sein, wenn du ihn siehst. Das tat ich für dich. Für dich. Wie du auch immer heißt und wo du auch immer bist. Er hat dich geliebt, ehe du geschaffen worden bist. Er will dich nicht fallen lassen. Du bist in seinen Händen tief gezeichnet, eingraviert, eintätowiert. Verstehst du? Und du kommst nicht aus seiner Hand. Und zuletzt wirst du für alles, was in deinem Leben widerfährt, Danke sagen können. Zuletzt. Das ist, wie die Liebe zuletzt funktioniert. Wenn du dann im Himmel ankommst, mit dem letzten Schnaufer, so wie beim Marathonlauf, 42 Kilometer und die Puste ausgeht, geschafft, Heiland, du hast mir Gnade geschenkt. Alles, was ich hier bin, das ist Gnade. Wer sich rühmen will, der rühme sich der Gnade Gottes. Nicht, dass er was kann, sondern dass Gott ihn erwählt hat, geliebt hat, gewollt hat, geführt hat. Wenn du das weißt und verstehst, dann kannst du ganz entschieden sagen, weicht ihr Trauergeister, haut ab. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Das Leben ist nicht wert, dass ich mich damit graue Haare wachsen lasse. Wenn du das erlebt hast, das erfahren hast, denen, die Gott lieben, die kann nichts betrüben. Die Gott lieben, die wissen, Gott macht alles wieder gut. Er bringt wieder alles in Ordnung. Auch wenn du hier Spott und Hohn erduldest, dennoch bleibt er dein Liebhaber, der zu dir steht. In deinen Beschwerden, in deiner Krankheit, in deinen Einschränkungen. Jesus ist deine Freude, Halleluja. Deine Kraft, deine Hilfe, deine Stütze. Auf ihn kannst du dich verlassen. Wenn du ihn kennst, weißt du alles, was du wissen solltest. So heißt es in diesem Beatles-Lied. Wenn du ihn kennst, den Unkennbaren, Unverständbaren, Unfassbaren, dann weißt du alles. Wenn du das, diese Null in dir, dieses Nichts in dir, diese Leere, aber diese, es gibt keine Leere, es gibt keine Null. Versteht? Wenn du das eines weißt, das ist der Herr, deshalb war der Herr diese Null geschaffen in der Mathematik. Es gibt keine Null, keine Definition für Null, für nichts. Er ist alles. Wenn du das begriffen hast, dann fehlen dir die Worte für diese Liebe. Mir fehlen sie auch. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Als ich darüber meditierte und nachdachte, ich habe gedacht, das ist unfassbar. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Wenn du Jesus kennst, weißt du alles, was dich betrifft. Kennst seinen Zustand. Weißt, wie die Welt ist, wie die Menschen sind. Wie sie reagieren. Wie es aussieht. Herr, du weißt alles, hat der Petrus gesagt. Als der Herr das letzte Mal fragte, liebst du mich? Herr, du weißt alles. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht fassen, aber du weißt alles. Und das selbst, was ich nicht gewusst habe und nicht wissen konnte, du weißt es alles. Wenn du Jesus kennst und ihn liebst, dann ist dir egal, wie das Umfeld von dir ist, was die Leute sagen und die Leute denken. Also, da erlebst du etwas, dass Gott der Daseinende Gott ist. Überall, wo er ist, bist du und wo du bist, da ist auch er dabei. Verstehst du, das ist dieses Daseinende. Dann hast du etwas Göttliches in deinem Leben, der Daseinende Ich. Das bist du und Gott zusammen. Immer wo er ist, bist du. Er hängt am Kreuz, du bist auch am Kreuz. Er ist unten im Wasser, du bist auch im Wasser. Er ist in der Wüste, du bist auch in der Wüste. Wir leben, erleben alles da. Dann bist du ein Daseinender. So wie Gott der Daseinende ist. Und du das begreifst, Gott ist mit mir, Gott ist in mir. Selbst da, wo du dachtest, dass du nicht hin könntest, nicht schaffen könntest, das wird nicht gehen, wenn Gott da ist, plötzlich schaffst du es. Weiß ich nicht, wie, als wenn du Kraftfutter gegessen hättest. So irgendwie übernatürliche Speise, dass du gehst und bist ungehalten. Es ist dieser Dasein der Gott. Dann bist du ein Dasein der Mensch, dann bist du da. Und es ist vollkommen egal, was da passiert, ob die Leute dich annehmen oder nicht, du bist da. Und wenn du weitergegangen bist, du bist da gewesen, du hast Spuren hinterlassen. Und dann fragst du dich, für was habe ich gelebt, für was war der Sinn des Lebens? Na, du hast, so wie Gott, die Spuren zurückgelassen. Und hinternach werden die Leute merken, ach, wie toll war es, dass er da noch war, als sie noch da waren. Pass auf, wenn wir jetzt weiterziehen, ein paar Wochen später wird dies alles hier abgerissen sein, da wird es eine Baugrube sein, da kommt ein Hochhaus. Verstehst? Und dann wirst du vielleicht sagen, Mensch, war da hier Nazareth, Kirchstraße 51, eine tolle Zeit, als wir da waren. Weißt? Hinterher kann man bejammern, beklagen, genieße die Zeit. Und das ist Liebe. Liebe muss man im Augenblick genießen. Nicht im Nachhinein trauern und sagen, oh, hätte ich bloß mehr geliebt, hätte ich bloß mehr gedient, hätte ich mehr gefreut und. Römer Kapitel 11, Vers 33, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes steckt in Jesus Christus, so unerforschlich, wie unbegreiflich. Das ist die Liebe, unbegreiflich. Wenn du in Jesus bist, bist du nirgends und überall. Verstehst du, was es ist? Bisschen zu hoch, lass es. Weißt du, da muss man hinkommen. Da musst du von dir so weggehen, dich vergessen, dich rausnehmen. Du bist nur die Maschine, das Fahrzeug, der Schlitten. Er ist der Chauffeur, der Fahrer, der das alles steuert. Alles, was du brauchst, ist seine Liebe. Das ist so einfach. Bejahe Jesus, sagt ja zu ihm, zu allem, was er ist und was er nicht ist. Auch das gehört dazu, dass du auch das bekennst und da du stehst, was Gott nicht ist. Gott macht nicht alles. Sag ja zu allem, was er will. Nimm alles an, was er dir gibt und halte es fest, was er gelehrt hat, was er befohlen hat. Tu alles, was er dir sagt. Und du wirst erstaunt sein. Weißt du, was mit deinem Leben passiert? Aber es gibt so viele Christen, die wollen nur Zuckerle. Nur ein Lutscher. Verstehst du, dass sie wieder zufrieden sein können, beruhigt sein können? Nein. Jesus will mehr sein als nur ein Lutscher. Er will, dass du die Fülle des Lebens hast. Er will nicht nur unser Leben versüßen, das C vor unserer Politik, vor unserer Religion. Nein, Jesus will das Zentrum unseres Lebens sein. Er, weißt du, nicht nur ein bisschen schmackhaft, so ein bisschen Geschmack, Würze. Nein, er will alles sein. Genieß die Liebe Gottes. Und nicht nur, dass wir konsumieren. Also konsumieren und genießen sind zwei Paar Stiefeln. Du kannst mampfen und du kannst genießen. Und genießen kann man sogar wenig, verstehst du, wenn es nicht viel ist. Wenn ich manchmal so Genießrestaurants gucken will, dann so alle Spezialitäten, exotische Sachen anbieten, von dem Wissen und von dem Wissen und von dem Wissen. Das ist dieses Exotische, dieses Besondere. Genieß es. Wer nur konsumiert, der bleibt leer. Weißt du, nur Gottesdienst konsumieren. Nein, genieß die Gegenwart Gottes, den Augenblick. Erst die wahre Liebe, das Geliebtsein und geliebt werden und das Lieben dürfen, das gibt dir Selbstachtung und alles andere ist nur Schminke, billige Schminke. Erst wenn der Herr dein Hirte ist, dann kannst du sagen, mir wird nichts mangeln. Dann wirst du richtig anfangen zu leben. Erst wenn der Herr dein Hirte ist, dann hast du ein Gefühl der Geborgenheit. Der Hirte passt auf mich auf. Ich kann leben jetzt. Verstehst du? Ich kann grasen. Und wenn der Wolf kommt, da wird der Hirte und der Schäferhund sich schon melden. Verstehst du? Dann lebst du ganz anders. Du weißt, ich bin bewacht, behütet. Auch das gehört zur Geborgenheit. Erst wenn der Herr dein Hirte ist, dann hört das Jammertal aus. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Weißt du, da überlebst du alle Krisen. Dann dient dir alles zum Besten. Prima, so ist es. Erst wenn der Herr, der Hirte ist, dein Hirte ist, wirst du merken und entdecken, wie, was für ein einmaliges Wesen du bist. Weil ich Jesus Schäflein bin, singen wir in einem Lied. Da kann der Löwe brüllen, da kann der Teufel toben. Ich bin geborgen, da bin ich bin was Besonderes in dieser Welt, weil ich Jesu Eigentum bin. Ich kenne seine Stimme und er kennt mein Geblöke. Also, weißt du, der Herr, ein Hirte hat mir erzählt, er kennt sogar an der Stimme seine Schäflein. Der kennt, was, was welches Schaf jetzt gerade was geschrien, was gemeldet hat. Weißt du, dieses eng verbunden, nicht nur, die kennen meine Stimme, der Herr kennt auch deine Stimme. Auch das gehört zu der Wahrheit, zu der Realität. Das ist keine Einbahnstraße. Der Glaube ist keine Einbahnstraße. Nein. Die Erfahrung der Liebe, zu spüren, zu wissen, zu erkennen, zu merken, zu ahnen, zu verstehen. Ich bin einmalig. Mensch, toll. Und Gott sei Dank, dass es mich nur einmal gibt. Und ich werde böse, wenn es mich nur noch ein zweites Mal gibt. Ich möchte ich bleiben und ich sein. Und als ich auch enden. Weißt du, die Liebe Gottes ist es, dass Gott mit uns geht. Jetzt halte ich fest, durch dick und dünn. Weißt du, was das heißt? Durch dick und dünn. Der Herr will mit dir gehen. Weißt du, wie ein Freund, dem du vertrauen kannst, der mit dir ist, auch wenn es brenzlig ist? Das ist Gott. Wie funktioniert die Liebe? Weißt du, du kommst in eine Krise rein, Stürme, Gefahren, wilde Tiere. Guck mal, wo Paulus überall hinkam. Wir lesen ja im 2. Korintherbrief, ich war unter falsche Brüder, ich war unter wilden Tieren, ich war da, ein Schiffbruch habe ich ein paar Mal erlebt und habe das und jenes erlebt. Also, und immer wieder hat der Herr ihn durchgetragen. Mensch, was der Mann für Energie gehabt haben muss, das ist erstaunlich. Verstehst du, wurde gesteinigt und dann hat er abgeputzt aus in der und so weiter und dann ging er wieder weiter. Oder wurde in der Arena geschickt, mit wilden Tieren hat er gekämpft. Stell dir mal vor, und er lebt immer noch. Und dann, ihm macht das Leben gar nichts aus. Weißt du, Paulus war ein Pharisäer von Pharisäern. Weißt du, er konnte plötzlich auch mit Ketten predigen. Nicht goldene Ketten, nein, gekettet an einem Soldaten, einem Wächter. In Ketten, er predigt, in Ketten schreibt er diese Briefe. Wie funktioniert die Liebe? Gott will mit dir durch dick und dünn gehen. Und das ist die Liebe, die er versprochen hat. Ich will dich nicht verlassen. Er will mit dir alle Wege des Lebens gehen, bei dir sein, dich begleiten, dich behüten. Wenn du durch schlimme Wassern gehst, ist er da. Wenn du durch Morast gehst, durch Sumpf, durch Moorland. Ich weiß, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, wir haben Torf gestochen. Und bei uns gab es sehr viel Moor und Torf und so weiter. Und da musste man aufpassen, wo man hintritt. Und plötzlich verschwinden. Es gibt ja noch diese Moorleichen. Ja. Gott ist mit dir, wenn du unbefestigte Wege gehst, wenn du schwierige Wege gehst, wenn du gefährliche Wege gehst. Ich bin alle Tage bei dir, bis ans Ende der Welt. Ich begleite dich und beschütze dich. Wege, die vielleicht niemand gehen würde. Gott geht mit dir, deshalb kannst du es leisten, seinen Weg zu gehen. Er ist der Bergführer, der dich durch alle Gefahren bringt. Gott will mit dir sein, im ganzen Dickicht des Lebens. Das ist Liebe. Weißt du, nicht nur den schönen Tagen am Sonntag oder Feiertag oder was weiß ich, den herrlichen Gottesdienst. Nein, Gott ist auch, wenn die Hölle tobt, er ist bei dir. Und auch das Liebe, ich stehe zu dir. Wenn du unübersichtliches Gelände passieren musst, durch Unsicherheiten gehst und in den Räubern geratest, sagst, nein, nein, bei mir passiert es nicht. Du heute lebst so gefährlich, als du denkst, es gibt No-Go-Areas in manchen Städten. Es ist, wo keine Polizei mehr hingeht. Aber der Herr sagt, ich gehe mit dir, fürchte dich nicht. Weißt du, der Herr ist bei dir und er geht mit dir durch an den Belagerer vorbei, an deine Bedränger. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein. Das ist Liebe. Dass dich die Ströme nicht ersaufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Weißt du, warum diese Liebe Gottes weiß, der ist geborgen auf Zeit und Ewigkeit. Du darfst dich annehmen, du darfst wissen, Gott ist bei mir. Er wird mich nicht verlassen. Er wird mich nicht enttäuschen. Weißt du, Gott geht mit mir. Er schämt sich nicht an mir. Das ist das Schöne. Weißt du, wir schämen uns manchmal. Dann schicken wir so schlechte Leute, geh du mal voran und ich komme nachher. Nein, der Herr blamiert sich nicht an uns. Er schämt sich nicht an uns. Er sagt, ich gehe mit dir. Auch wenn du sehr arm bist, sehr schwach bist, sehr kränklich bist, sehr gebrechlich bist. Ich bin bei dir. Er schämt sich nicht an dir. Weißt du, und du musst dich auch nicht an dir selber schämen, wenn Gott bei dir ist, musst du dich nicht an dir selber schämen. Ja, ich bin dumm, ich habe keine Schulbildung, ich war in der Baumschule oder sonst noch wo, verstehst du? Ich habe nicht studiert, ich habe das nicht gemacht und das nicht gemacht. Schäm dich nicht. Gott hat dich so geliebt, wie du bist. Und ich sage dir, früher haben die wenigsten Leute studiert. die Armen. Denke nur in den Tagen des Apostels, die ersten Christen, einfache Leute, schlichte Leute, die hat sich Gott erwählt, nicht die Profis, die alles können, alles wissen, alles verstehen, alles begreifen. Der Herr schämt sich nicht an dir. Und du musst dich auch nicht schämen an Jesus, an seine Familie. Weißt du, ja, aber weißt du, wenn der in den Himmel kommt, möchte ich nicht dorthin. Ich kenne solche Christen, die nur mit lauter Spezialisten im Himmel beieinander sein wollen. Mit lauter Heilige. Weißt du, du musst dich nicht schämen, wenn Gott dich angenommen hat, musst dich nicht über deinen Zustand, deine Situation nicht ärgern. Weißt du, es ist so wichtig, du lebst von innen aus, du weißt, was du bist. Ich bin erlöst. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du brauchst dann keine Anerkennung, keinen Lob von anderen und keine Bestätigung, dass man dir auf die Schulter kommt. Prima hast du gemacht. Wenn du das noch brauchst, dass jemand dir auf die Schulter klopft und dich lobt und preist, dann dienst du nicht Gott, sondern du dienst nur für deinen Dienst, für deine Sache. Aber wenn du Gott dienst, ist doch egal. Ob ich einen Orden krieg, eine Krone krieg, weißt du, das ist vollkommen egal. Weißt du, und wenn dir die Dornenkrone verpassen, dann freu dich, denn aus der Dornenkrone wird eine goldene Krone werden. Durch das Kreuz hier geht der Weg zu dir, zur Herrlichkeit. Der weiß, der von innen her lebt, der braucht nicht Bestätigung und Einverständnis von wem auch immer. Wer seinen Gott und sich selbst kennt, der hat ein ganz anderes Selbstverständnis. Der versteht, ich bin ein Daseinender, ein von Gott gewollter, ein von Gott geplanter, ein von Gott prädestinierter, ein von Gott bestimmter. Ich bin, der ich bin. Ich, nicht der liebe Gott, Gott in mir. Ich bin der Daseinende. Wenn Gott uns nicht glücklich macht, dann geht alles abwärts. Dann geht alles den Bach runter. Psalm 90, Vers 13 bis 15, aber ich lese nicht alles. Kehre wieder, o Herr, wie lange verziehst du? Habe Mitleid mit deinem Knecht. Nicht frag die Leute, hab Mitleid mit mir. Frag Gott, Gott, hab Mitleid mit mir. Das ist okay. Das darfst du machen. Gott, hab Mitleid mit mir. Du siehst, ich sinke. Jetzt bin ich bis hier schon im Sumpf und im Dreck. Sättige uns früher mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein. Und unser Leben lang wollen wir uns freuen. Erfreue uns. Und gib uns noch viele Tage, so viele Tage, wie du uns beugtest und demütigst und Dreck und Sumpf gehen ließ. Erhöhe uns wieder, Herr. Erhöhe uns wieder. Die Freude ist das kostbarste Gut, was du je bekommen kannst auf diesem Planeten. Die Freude Gottes, die Liebe Gottes, den Frieden Gottes. Das ist, was diese innere Harmonie ausmacht. Der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel ist, der kommt und der will dir die Freude am Herrn rauben. Hast du gehört, was die da über dich gesagt haben? Hast du gehört, wie die über dich denken? Und du, weißt du, nicht nur, dass du Worte hörst, du hörst auch ihre Gedanken. Manche können das und du merkst es, wie bitter sie manchmal sind. Und der Teufel ist ein Dieb und er will immer zu jedem Tag dir die Freude wegnehmen. Und zwar durch Kleinigkeiten, durch kleine Dinge. Der Teufel will dir den Frieden durch Kleinigkeiten rauben. Da geht jemand über die Straße und den du schon jahrelang nicht mehr gesehen hast und dann sagt er was Negatives über die Gemeinde, über den Pastor, über irgendwelche Geschwister und so weiter. Der Teufel will die Menschen reizen, provozieren, ärgern. Weißt du, da wird plötzlich, nein, ich gehe nicht. Du kannst allein gehen in Urlaub, verstehst du, oder allein dorthin fahren. Ich gehe nicht mit. Und schon ist das Zäpfchen bei dir runter. Bist schon verloren. Nur so. Du wirst so schnell entmutigt. Der Teufel sei Dieb. Und wenn das so ist, wenn du so schnell entmutigt wirst und so schnell alles hinschmeißt und sagst, ich wandere aus, aber es gibt keinen Platz mehr, wo du auswandern könntest. Höchstens nach Sibirien, aber da willst du nicht, das ist so kalt. Für aller Liebe. In Grönland, da fressen dich die Eisbären. Ich bin zu den Spitzbergen gefahren, da kannst du ohne Gewehr gar nicht spazieren gehen. Verstehst du, das ist so gefährlich wegen diesen Eisbären. So, nur in aller Liebe. Weißt du, wenn wir reizbar sind, sind wir nicht in Harmonie mit Gott. Wenn du dich jetzt noch kitzeln lässt und nicht stille sein kannst und kannst sein, mir ist egal, wurscht, dann bist du nicht in Harmonie mit Gott. Unser Immunsystem wird geschwächt, wenn die Freude am Herrn verloren geht, die geistliche Kraft geht flöten, wenn wir die Freude am Herrn weggeben und wir werden gereizt durch Kleinigkeiten, Lappalien. belanglose Sachen. In der Bibel heißt es, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Die buddeln, nun die graben, nun die wühlen, die suchen da Wühlmäuse. Ja, die Füchse, die kleinen Füchse, nicht die alten, die sind zu faul. Du wachst morgens auf, alles ist bestens, du preist Gott, hast deine stille Zeit, Halleluja, Lob und Dank, und sagst Gott, dieser Tag soll ein guter Tag werden. Und dann kommt so ein blöder Anruf. Irgendetwas ist passiert auf dem Weg zur Arbeit. Verstehst du, der Bus ist verstopft und voll. Und plötzlich erkennst du, dass du angespannt und gereizt bist. Und dann fühlst du dich nicht mehr gut. Da ist die ganze Freude verflogen. Du glaubst gar nicht, wie schnell diese Freude verfliegt. Wie reizbar wir Menschen sind. Und nun, der Dieb ist da. Der hat deine Freude angekratzt. Die dir Freude gestohlen. Das Wesentliche gestohlen. Wir sollten uns so dahin kommen, dass wir uns freuen, ob uns gut geht oder schlecht. Spielt keine Rolle. Alle Zeit dankbar sein. Alle Zeit fröhlich sein. Alle Zeit. Immer, ich bin gesegnet. Nicht nur, wenn es gerade gut geht. Ich bin gesegnet, auch wenn es mir schlecht geht. Du wirst es verstehen, viele nicht. Der Teufel weiß, wie er dich zu Weißglut bringen kann, bis du hochgehst und explodierst. Da genügt nur ein kleiner Funke. Und schon ist alles in Schutt und Asche. Und dann merkst du, dass wir wirklich nicht in Gott so verwurzelt waren, wie wir sein sollten. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke. Aber da merken wir plötzlich, dass die Freude weg ist, sobald die Umstände nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Ich bin nicht mehr abhängig von Gott. Und solange der Teufel uns an unseren täglichen Umständen festbinden kann, uns da anknabbern kann, uns da kitzeln kann, angreifen kann, sind wir noch nicht in Harmonie mit Gott. In aller Liebe sind wir nicht ausgeglichen. Wir müssen also lernen, klug zu sein und es unter keinen Umständen erlauben, uns unser Frieden und unsere Freude, unsere Liebe zu Gott nehmen zu lassen. Dass wir stehen, mach was du willst, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und wenn er lebt, lebe ich auch morgen. Singen wir. Weißt du, wir singen so fromm. Lasst uns aufhören, fromm zu singen und lasst uns fromm sein, lieber. Lasst uns fromm sein. Wir müssen lernen, weißt du, uns nicht so schnell aus dem Konzept bringen zu lassen. Weil jetzt bricht die Welt zusammen. Jetzt müssen wir umziehen. Jetzt kommt der Bille nicht. Jetzt kommt das nicht. Verstehst du? Und jetzt passiert das. Oh, wie geht's jetzt weiter? Und ich sage dir eines, Gottes Sache geht immer weiter. Halleluja. Gott lässt dich nicht aus dem Konzept bringen. Und du musst etwas Göttliches in dir haben, dass du nicht dich aus dem Konzept bringen lässt. Wer unter Gott ist und im Schatten des Allmächtigen sitzt, der lässt sich seine Freude nicht durch tägliche Ereignisse nehmen oder durch Kritik, durch blöde Worte. Der lässt sich das nicht nehmen. Weißt du, oder die täglichen Ereignisse, schreckliche Nachrichten, hast ja schon gehört, jetzt wieder ein Anschlag und dort wieder ein Anschlag und dort wieder ein Anschlag. Weißt du, der lässt sich nicht die Freude am Herrn durch fremde Kritik nehmen. Er selber schätzt sich ein, er weiß, wer er ist. Dieser Daseinende Gott ist im Himmel, aber auch in mir. Und ich bin auch ein Daseinender. Versteh mal das, was das bedeutet, was das alles heißt. Liebe zu Gott funktioniert erst, wenn wir bereit sind, loszulassen. Weißt du, dass wir gar nicht auf diese fremde Gerüchte hören, weißt du, unabhängig sind vom Erfolg oder Misserfolg, vom Einkommen oder Arbeitsplatz oder Äußerlichkeiten, dass du immer fröhlich bist, alle Tage Sonnenschein, verstehst? Nicht nur gelegentlich, sondern alle Tage. Auch die Sonne scheint, ihr Lieben, die Sonne scheint, auch wenn es bei uns stockdunkel ist. Die scheint, bloß wir sind gerade bist auf der anderen Seite von der Sonne. Wir dürfen nicht von den täglichen Umständen uns abhängig machen, sonst geht es uns permanent schlecht. Weißt du, jetzt hat er mein Geld nicht gegeben, ich habe die Rate nicht gezahlt oder mir das Gehalt nicht überwiesen oder was weiß ich. Verstehst du, wir haben alle möglichen Gedanken gleich. Wenn wir in allen Umständen zufrieden sind, kann der Satan uns nicht angreifen. Wenn wir in allen Dingen dankbar sind, wenn wir in allen Dingen Gott loben und preisen, dann stehen wir über den Dingen und nicht unter den Dingen. Und das ist, was uns Sieg gibt, das, was uns Kraft verleiht. Gott und sein Geist ist das, was Menschen verändert. Also Paulus ist mir so ein Beispiel. Ich habe gelernt zu haben und nicht zu haben, zu sein und nicht zu sein, mich nicht von äußeren Umständen bestimmen zu lassen. Ich kann haben und kann nicht haben. Er konnte im First-Class-Hotel übernachten und in der Bruchbude oder am Heuhaufen irgendwo. Und das haben sie früher, Leute, übernachtet. Unterwegs irgendwo gab es nicht immer so Herbergen wie heute. Paulus ist solch ein Mensch. Zuerst einmal war er voller Hass und Wut gegen die Christen. Und jetzt wird er von der Liebe Gottes erfüllt. Gott hat ihn verändert und Gott hat ihn verwandelt. Und Gott hat aus ihm eine neue Kreatur gemacht. Wenn wir Apostelgeschichte 8 lesen, Vers 1, er hasste die Christen wie der Teufel das Weihwasser. Er hasste die Christen. Er zerstreute die Gemeinde in Jerusalem, drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Er hasste die Gläubigen, diese frommen Mucker, arme Schlucker. Er hasste die, weil er selbst ungläubig war, deshalb hat er sie gehasst, weil er ein frommer Jude war, ein Orthodoxer, bis ihm Jesus begegnete, Apostelgeschichte 9, Vers 1 und folgende Versen. Er war ein gnadenloser Mensch, bis er plötzlich selbst niedergestreckt wurde. Liegt auf der Straße von Damaskus. Herr, wer bist du? Was willst du? Bis er selbst nicht mehr sehen konnte. Bis er dann geführt werden wurde. Er wollte andere wegführen. Jetzt wird er selbst geführt. Jetzt bringt mich. Und weißt du, wo der hinbringt? In irgendeinem so frommen Bruder, Rabbi, zu einem frommen Juden, der genauso die Christen hasst. Zu dem wurde dann hingebracht. Erschüttert. 3 Tage lang sieht er nichts. Seine Welt war völlig auf den Kopf gestellt. Dieser Jesus, den verfolge ich, gegen den kämpfe ich, gegen den arbeite ich. Der Mann, der andere verhaften wollte, verstehst du, der andere verhaften wollte, plötzlich wird der von einem bedient, den er verhaften wollte. Du musst vorstellen, wie Gott arbeitet. Gottes Wege sind sonderlich, 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 sonderlich. Verstehst du? Und wie Gott Liebe schafft. Gott arbeitet immer durch Liebe. Gott bringt einen zur Liebe, indem er einfach runterfallen lässt von seinem Gaul und er liegt im Staub und Dreck und Schmutz. Und jetzt der Ananias. Ananias, dich wollte der Saul verhaften. Dich wollte er nach Jerusalem schleppen und dich kreuzigen womöglich oder steinigen. Er wollte dich an die Hände legen. Und jetzt kommt dieser Ananias und der Ananias legt die Hände auf den Saul von Tarsus. Und weißt du, wo der Saul von Tarsus saß, bei diesem frommen Rabbi, bei diesem orthodoxen Juden. Und da musste Ananias hingehen. Mein lieber Bruder Saul. Verstehst? So verwandelt der Herr. Plötzlich kann er den lieben, der ihn verfolgen wollte, den segnen, der ihn fluchte und verfluchte. Das ist, wie Gott verwandelt. Gott bringt hin, bekehr ihn jetzt. Bekehr ihn jetzt. Bekehr ihn jetzt. Aber ich habe schon so viele schreckliche Dinge von den Menschen gehört. Lieber Gott, kannst nicht jemand anders schicken? Ich bin nicht der Mann. Weißt du? Und da geht er hin. Ananias wäre nicht zum Saulus von selbst gegangen. Und Saulus hätte auch niemals den Ananias zu sich kommen lassen. Den hätte sofort einkassiert und in den Sack gesteckt und abgeführt. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber das ist, wie Gott Liebe schafft. Wie Gott Wege ebnet. Wie funktioniert wahre Liebe? Weißt du, Gott muss selbst die Menschen überzeugen. Ananias, liebst du mich? Dann gehst du. Wenn du mich liebst, dann gehst du. So, und zeigt dem Paulus den Weg. Leg ihm die Hände auf. Und sonst niemand anders. Weißt du, Paulus wusste auch ganz genau, Paulus sah, dass ein Mann zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt. Der ist auch überzeugt worden, auch von Gott bearbeitet worden, auch dahin geführt worden. Du siehst, nicht nur, dass du einfach hingehst, und das ist, Geschwister, so wichtig, dass wir nicht irgendwo gleich hinrennen. Da liegt einer, der ist blind, der sieht nicht, der muss sich die Hände auflegen. Gott muss es zeigen. Gott muss es zeigen und Gott muss die Menschen berufen. Und der hat schon gesehen, da kommt ein Mann, ein Christ, heißt, ein Kreuz umgehängt, und auch so geht er hin. Und der legt die Hände auf. Der legt die Hände auf und betet. Gott muss uns bekehren und sonst keiner. Sonst funktioniert die Sache nicht. Sonst funktioniert die Sache nicht. Weißt du, erst wenn Gott uns bekehrt, können wir vergeben, können wir lieben, können wir dienen, können wir geben, können wir beten für den anderen. vergibt. Und die Liebe macht plötzlich alles funktionsfähig, die Liebe Gottes. Und Gott sagte dem Ananias, Apostelgeschichte 9, geh hin, denn dieser ist mir, dieser Gauner, der die Gemeinde zerstörte, der die Christen ins Gefängnis brachte, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Verrückt. Ist Gott noch normal? Verstehst du, fragt man sich. Und er ist mir auserwählt, um meinen Namen vor Heiden, König und vor den Kindern Israel zu tragen. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Nicht, dass du zeigst, sondern ich werde ihm zeigen. Ich werde ihm die Augen öffnen. Warum viele Menschen leiden, soll ich nur ganz schnell sagen? Weil sie hart waren zu anderen Menschen. So wie Saul von Tarsus, hart, unbarmherzig. Gott muss das Herz brechen. Beim König Saul hier, bei dem Saul von Tarsus. Wir sind oft sehr hart, sehr unbarmherzig, sehr ungnädig. Und Ananias muss in die Löwengrube gehen. Auch das gehört dazu. Ihm ist auch eine Überwindung. Er muss dreimal schlucken. Paulus war nicht in einem frommen Haus, sondern im Haus eines Judenhassers, eines Christenhassers. Und bevor das Wunder geschah, muss Ananias verändert werden. Die Liebe Gottes muss sein Herz entfachen für diesen Sünder. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ja, wie funktioniert die Liebe? Bevor man zu den Heiden geht, muss Gott uns bekehren. Muss Gott an unseren Herzen arbeiten. Bevor wir die Heiden bekehren, müssen die Christen sich zuerst bekehren. Bevor Petrus zum Cornelius geht, muss zuerst mal der Petrus sein Herz verwandelt werden. Schlachte und iss. Aber Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Ich bin ein orthodoxer Jude. Nein, widersprich nicht. Schlachte und iss. Und er klopft schon unten an der Tür. Dann sind die Diener von Cornelius da. Gott muss unser Herz für die gefallenen Menschen öffnen, stimmen und bestimmen. Unser Herz in dieser Fassung bringen, dass wir die Menschen nicht mehr als Tiere betrachten, sondern als unsterbliche Wesen, die eine Seele haben, egal wer er ist, wo er herkommt, aus welchem Land er ist. Gott selbst zeigt dem Paulus, was er angestellt hat, wie viel Herzeleid er verursacht hat, was er den anderen zugefügt hat, was für Probleme er anderen gemacht hat. Und jetzt kriegst du zurück, Bruder. Jetzt kriegst du die ganze Sache. Das, was du eingebrockt hast, anderen, das löffelst du jetzt aus. Lies mal die Apostelgeschichte 16, Vers 23 und folgende Verse. Jetzt der Kerkermeister, verstehst du, der peitscht ihn und peitscht ihn und peitscht ihn und peitscht ihn. Verstehst du? Jetzt, ich werde ihm zeigen. Dieser Kerkermeister, das war sein Zuchtmeister, warf ihn ins unterste Gefängnis, legte ihm die Füße in Block und Stock. Was macht Paulus und Silas? Verstehst du, jetzt pass auf. Was machen sie? Was ist die Liebe Gottes? Wie funktioniert die Liebe Gottes? Wie funktioniert die Liebe überhaupt? Wie funktioniert die Liebe? Um Mitternacht, Apostelgeschichte 16, um Mitternacht machten die zwei Brüder nicht nur eine Gebetsversammlung, wir beten Gott, wir danken dir. Nein, Halleluja, Halleluja. Und sie preisen Gott um Mitternacht im Gefängnis, dass die Gefangenen, sie hörten was, Halleluja, Halleluja. Und die Gefangenen hörten sie. Und während mit ihrem Halleluja haben sie so lange laut gesungen, dass die Scheiben klirrten und die Gefängnismauern einstürzten. Und sie wurden frei. Der Stock platzte auseinander. Sie klagten nicht, sie jammerten nicht, sie beschwerten sich nicht. Sie lobten Gott und sie gaben Gott Recht. Uns geschieht's Recht, dass wir so ausgepeitscht worden sind. Halleluja! Halleluja! So wie der Schächer am Kreuz da, der eine, der ins Paradies kam. Und wir leiden billig. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Der hat nichts verbrochen. Wir bekommen das. Und diesem einen öffnen sich die Tore des Paradieses. Paulus hat sich auch nur auf das Gesetz berufen. Ich eifere für Gott. Ich diene für Gott. Ich arbeite für die Sache Gottes. Aber erst da, als er anfängt, Gott zu loben und zu danken, auch für die Schläge, für die Schmerzen im Rücken, diese Peitschenhiebe, der Kerkermeister peinigte und schlug sie und so weiter. Und dann, als das Erdbeben da ist, plötzlich tut er nichts. Und als er sich umbringen will, dieser Kerkermeister, tut er nichts. Wir sind noch alle da, wir sind nicht weggelaufen. Und der Kerkermeister sagt, das kann ich nicht glauben, fordert sogar Licht. Sind sie noch da? Ja, das ist, wie die Liebe funktioniert. Die Liebe nimmt alles aus der Hand Gottes. Und die Liebe läuft nicht weg jetzt. Verstehst du, jetzt hat Gott geholfen, ein Wunder geschehen. Normalerweise, ein normaler Gefangener, der wäre abgehauen, das Gefängnis ist jetzt frei. Aber nein, unser Bruder Paulus bleibt da. Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 16, Vers 27. Und er nahm sie auf, der Kerkermeister, und wäscht die Wunden und die Striemen und alles ab, deckt ihnen einen Tisch um Mitternacht und er frohlockte, dass er noch am Leben ist und wurde gläubig, lässt sich taufen. Lies mal diese Geschichte, Apostelgeschichte selbst, 16 selbst. Und da siehst du, was Lobpreis ausmacht. Da siehst du die Kraft und die Gnade des Lobens, des Stehvermögens, was das Leiden bewirkt. Weißt du, das Leiden um Jesu willen und für Jesus. Und was da passiert, wenn man nicht wegläuft, wenn man bleibt, wenn man weiß, hier hat Gott mich hingeführt und ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Weißt du, er ist nicht weggelaufen. Wie funktioniert die Liebe? Paulus reist weiter, gebunden im Geist, Apostelgeschichte 20, verabschiedet sich von den Leuten in Ephesus und sagt, Leute, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen, ich reise nach Jerusalem, ich weiß nicht, was mir dort begegnet, aber ich weiß eines, Banden und Pein und Verfolgung und all das leidet auf mich. Der Heilige Geist sagt deutlich, und wie ist die Reaktion des Paulus? Aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Ich halte mein Leben, ist belanglos. Wenn es gilt, meinen Lauf und meinen Dienst zu vollenden, den ich von Gott, Jesus Christus selbst empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen, wie funktioniert die Liebe Gottes? Gut, dass du fragst. Paulus lässt alles hinter sich, lebt für Gott, ist gehorsam dem Herrn, gehorcht dem Herrn. Paulus musste auf dieser Erde eine Entscheidung treffen, wofür will ich leben? Und ich will für Gott leben. Ich will für Jesus leben. Sein Leben war ein Opferleben. Und er hat eine ganze Sache für Gott gemacht und alles aufgegeben, sich aufgeopfert, sich aufgezehrt. Aus Liebe, das ist Liebe. Wie funktioniert Liebe? Wir denken noch drüber nach. Paulus hat sich selbst alles gegeben, weil Gott ihm alles vergeben hat. Ich bin der größte Sünder, mir ist viel vergeben. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Paulus hat sich selbst versorgt, er lebte nicht auf Kosten von anderen Leuten. Er war Zeltmacher, hat für seine Hände gearbeitet, wo er hinkam, hat er geguckt, wo das Geschäft zu machen ist und gleichzeitig Geschäft gemacht und gleichzeitig das Evangelium gepredigt. Liebe zeigt sich, wie ich lebe, wie ich über andere rede, wie ich über andere denke, was ich von anderen halte. So zeigt sich die Liebe. Da siehst du, wie manche ganz weit weg von der Liebe noch sind. Weißt du, die Liebe zeigt sich, wie ich die Schwachen, wie ich mit den Schwachen umgehe. Ob ich die Schwachen annehme, ob ich die Schwachen trage, ob ich mit anderen gnädig bin, wie ist mein Charakter? Der Charakter zeigt, ob ich Liebe habe oder nicht, ob ich nur ein frommer Scheinheiliger bin. Durch die Liebe zeigt sich, ob wir demütig sind oder aufgeblasen, exzentrisch, auffallen möchten, ob uns vollkommen alles egal ist. Wir brauchen das ganze obere Schnickschnack nicht. Wir leben für Gott. Wie funktioniert echte Liebe? Und das siehst du, wie man sich verhält, wenn man abgelehnt wird, wenn man verlassen wird, wenn man verachtet wird, wenn man ausgenutzt wird, wenn man enttäuscht wird. Echte Liebe ist, wenn man von anderen ungeistlich behandelt wird. Ungeistlich, weißt du, gibst dein Bestes, du opferst dich auf, aber dann, naja, was ist denn das schon für so viele? Verstehst du? Wie ungeistlich, ungerecht behandelt wirst. Wenn man, ja, auch das. Die Liebe zeigt sich, ob du echte Liebe hast, wenn andere auf dich eifersüchtig sind, ob du noch etwas drauflegst und so weiter, ob du noch protzt und so weiter. Und guck mal, sie gönnen mir gar nichts. Oder wenn die dich verleumden, wie du da reagierst, dein Verhalten. Schau, 1. Korinther 3, Vers 1, Paulus sagt, ich wurde gemobbt, ich wurde das, ich liebe weiter. In 1. Korinther 13, die Liebe eifert nicht, die Liebe bläht sich nicht auf. Auch wenn man keine Liebe zurückbekommt. Man liebt weiter. Denn Undank ist der Welt Lohn. Du kannst wunderbar an Gott glauben, wenn alles gut geht. Wenn die Leute dich umarmen und küssen. Aber wie sieht es aus, wenn die dich anspucken? Und dir den Dolch in den Rücken stechen? Weißt du, diese unheimliche, göttliche Liebe kann nur funktionieren, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ausgegossen ist. Der Heilige Geist. Da siehst du plötzlich das Wirken des Geistes. Und Paulus, in Ephesus und so weiter, nein, im Korintherbrief, da schreibt er, dass einige sagen, Apollos und Kephas und die großen Apostel. Was bist du, Paulchen? Was bist du? Verstehst du? Du bist nicht mal mit Jesus gewesen. Du stotterst vielleicht, du bist ein bisschen klein oder kannst nicht richtig sehen. Was sagt Paulus? Weißt du, ich sehe im Ganzen als solches. Der eine sät, der andere begießt, der andere jätet, der andere erntet. Wer ist das? Sie sind alles Diener Gottes. Plötzlich nimmt man sich nicht wichtig. Das ist die Liebe. Ich lebe für den Herrn. Und, weißt du, ich kann abgeben, loslassen. Der Herr macht weiter. Und mein Lohn kommt vom Herrn für das Sehen. Der andere ist nur Gießer. Verstehst du? Muss die ganze Zeit nur gießen. Nur Wasser schleppen. Der nächste muss nur hacken. Verstehst du? Ist auch kein Vergnügen. Stell dir vor, wie Paulus damals lebte, ohne Luxus von heute. Ja, das Gefängnis, das war kein angenehmer Aufenthalt. Und die Umstände damals waren nicht so, dass man jubeln könnte, herrliche Tage. Nein, das war sehr primitiv. Aber er hat eine Liebesbeziehung zu Jesus. In all dem haben wir bewiesen uns als Diener Gottes. Wir stöhnen nicht, wir jammern nicht, wir klagen nicht, sagt Paulus, wir leben weiter. Unsere Freude kommt von innen her. Die Einstellung auf Gott, ich bin Kind Gottes, ich werde geliebt vom Herrn, der Herr liebt mich. Halleluja. Und wir werden jetzt ein Lied noch singen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Dank Gott. Weißt du, danke Gott heute für den Komfort, den du hast. Weißt du, denn wir leben königlich, also Könige von damals. Echte Liebe schaut nicht auf die Umstände. Echte Liebe schaut nicht, was ich habe und was ich nicht habe. Weißt du, man lebt in der Harmonie, im Einklang mit Gott. Man hört auf den Heiligen Geist, die innere Stimme. Man ist im Einklang mit Gott. Und das ist, was du brauchst. Frieden im Herzen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Die Beatles, die haben gesungen. Wir haben das überhört und vergessen und gar nicht drüber nachgedacht. Aber lass uns drüber nachdenken. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Die Liebe Gottes. Und wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, im Gebet und Danksagung bleibst, dann bleibst du im Frieden Gottes, in der Liebe Gottes, sie umgibt dich, du bist geborgen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das ist diese göttliche Liebe. Und wenn du diese Liebe hast, hast du auch die anderen Zweige, Wurzeln der Liebe oder Auswüchse und Ausläufer der Liebe. Dann funktioniert, dann hast du die Liebe zur Natur, dann hast du die Liebe zum Mitmenschen, dann hast du die Liebe zur Gemeinde, dann hast du die Liebe zu, was weiß ich, zu dem Schönen. Und Gott schenkt uns die Gnade, dass wir die Liebe zum Schönen haben, für die Natur haben, für das Leben haben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Halleluja, Vater, segne meine Geschwister, die dein Wort gehört haben. Und wenn einer noch nicht die Liebe Gottes begriffen hat, Hilfe, dass es die Liebe begreift. Er ist geliebt von dir vor Grundlegung der Welt. Er ist noch gar nicht geboren gewesen. Hast du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt und er hat uns erlöst aus Liebe. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, Heiden waren, Gottlose waren. Was weiß ich, vielleicht Kannibalen waren. Er hat uns geliebt vor Grundlegung der Welt. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass diese Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist. Amen.